Hallo Ilan, schöne Grüße nach Vietnam. Du bist ja noch im Ausland, sozusagen auf unserer Konfliktsituation. Du musst einen großen Umweg nehmen, der nicht nur hier den Energiezone-Podcast betrifft in Form der Aufnahmeorte, sondern ja auch den Energiemarkt ganz besonders. Deswegen freut es mich, dass wir zum einen sprechen können über die Folge, die du letzte Woche aufgenommen hast. Da habe ich eine ganze Menge gelernt. Und wir einmal in die Argumente des Streits zwischen Leon Hirt und Philipp Schröder einsteigen können. Also wie schädlich oder dienlich sind auf Dachsolaranlagen wirklich? Wer hat da recht? Da haben wir uns beide vorbereitet. Du spielst Leon, ich spiele Philipp. Mal schauen, wo wir am Ende landen. So, jetzt aber erstmal zu der Folge, die du letzte Woche aufgenommen hast. Ich habe gelesen, es gibt 6 Phasen der Energiewende. Wir sind im Übergang von Phase 4 zu 5. Jetzt muss man sich irgendwie anstrengen. Was sind denn diese 6 Phasen ganz genau? Und was passiert in Phase 6?
Genau, ja, also erstmal moin zusammen. Ich bin immer noch in Vietnam und freue mich jetzt auch langsam wirklich. Ich habe endlich jetzt einen Rückflug gefunden und der einigermaßen bezahlbar ist und bin zum Ende des Monats dann auch wieder in Deutschland und dann hoffentlich mit besserer Verbindung und noch besseren sozusagen noch mehr am Zahn der Zeit und der deutschen Energiewende. Genau, die Folge mit Simon Hillmann von Assmann Pfeiffer, Partner dort, war eine richtig coole, ich glaube, eine für unsere Verhältnisse sehr sagen juristische, sehr, 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 sehr technische. Und das ist aber super, da so ein bisschen Tiefgang zu bekommen. Und der hat referenziert auf das Buch Strom von Tim Mayer, wohingegen Tim Mayer in diesem Buch ja auf dieses internationale Energieagenturmodell zurückgreift, die 6 Phasen der Energiewende, und sagt jetzt irgendwie, wir waren mal so wir waren mal irgendwo in den Phasen 1 bis 3 und da sind jetzt irgendwo jetzt 4 bis 5. Und bei 1 bis 3 war es ja einfach so, da konnten wir, in denen konnten wir einfach drauf losbauen, egal wo, weil es nur um Masse, aber nicht so richtig um Systemintegration ging und auch vielleicht auch ein bisschen um den Markt anzuschieben, um mit einem Förderregime bestimmte Technologien zu pushen. Und das, was wir jetzt erleben, ist erstmal kein Problem der Energiewende an sich, sondern ist ein Zeichen, wie erfolgreich das Ganze ist. Zumindest so war die Argumentation sowohl von Tim als auch von Simon dann referenziert. Und das fand ich eigentlich ein ganz, ganz gutes Modell. Also alles, was wir jetzt so sehen, negative Strompreise, die ganze Redispatch-Debatte oder auch das Speicher jetzt wirtschaftlich werden, also immer wenn wir sehr hohe Spreads am Day-Ahead-Markt haben, ist das ja immer ein Investitionssignal letztendlich auch für Speicher. Und das sind alles Themen, die letztendlich daraus entstehen, dass wir in der Energiewende schon ziemlich weit vorangekommen sind. Und das ist ja eigentlich was Gutes. Und es wäre jetzt das Dümmste, dass wir, wenn wir jetzt alles wieder einstampfen und war alles blöde, diese Energiewende, und lassen wir jetzt zurückrudern. Das wäre auf keinen Fall. Und wir stehen jetzt Phase 5 oder Phase 6 der Energiewende. Das ist ja eigentlich auch ganz gut so. Und genau, das hat Simon ganz gut erläutert in der Phase. Also wer da tiefer reingehen will, würde ich einfach nochmal auf die Folge zurück verweisen. Die 111, die letzte Folge.
Sehr cool, sehr cool. Und dann haben wir in unserer kleinen Energiebubble einen kurzen Streitblitz gesehen. Philipp Schröder hat Leon Hirt Parteilichkeit vorgeworfen, weil er gesagt hat, dass die Hausdach-Solaranlage sich nicht lohnt, beziehungsweise er hat ein Stückchen Position bezogen für Katharina Reiche. Also ich glaube, er findet Katharina Reiche jetzt auch nicht sozusagen richtig, richtig smart, aber er sagt, im Ansatz ist es richtig, dass das Incentivierungssetup im deutschen Stromnetz geändert werden muss, weil es viele Probleme gibt und die muss man jetzt anpacken. Ob der Weg dann der richtige ist, ist eine andere Diskussion. Darauf hat Philipp Schröder sozusagen sehr hart reagiert. Die Fronten sind verhärtet, wahrscheinlich sprechen jetzt auch erstmal nicht miteinander. Deswegen übernehmen wir das hier im Podcast. Also wir kriegen beide nicht zusammen jetzt hier ins Gespräch. Wir haben das probiert und gucken mal an, wie die Argumente eigentlich korrekt laufen müssten. Habe ich es richtig beschrieben oder habe ich es zu stark verkürzt dargestellt?
Nö, also wir haben es echt probiert. Wir haben ja Zugang zu beiden und es wurde ja auch auf LinkedIn quasi vorgeschlagen, dass wir sozusagen als neutraler Boden dienen und da so ein Streitgespräch die Argumente austauschen. Deswegen, da ich das nicht zusammengeschlagen habe, müssen wir jetzt die Rollen einnehmen und ein bisschen Theater spielen. Aber ja, klar, wer sich auf LinkedIn im Bereich Energie umschaut und auffällt, der brauchte in den letzten 2-3 Wochen Popcorn. Also das hat ja echt, war spannend zu gucken, aber es war schon irgendwie auch in gewisser Weise fand ich so eine toxische Gemengelage. Also wir haben einerseits die Ministerin und BMWK, denen man langsam nicht mehr abnimmt, dass sie die Energiewende wirklich durchdacht zu Ende führen wollen. Also siehe Phasenmodell und so. Und wenn davon Systemverantwortung der Erneuerbaren gesprochen wird und davon, dass Ausbau und Netze synchronisiert werden müssen, klingt ja erstmal super, aber im Nebensatz wird dann halt irgendwie gesagt, ist völlig egal, wenn darunter irgendwelche Business Cases der Anbieter leiden. Und auch da mit Simon auf einige Punkte eingegangen, aber jetzt nicht so sehr auf dieses, auf die geplante Streichung der EE-Förderung für Solaranlagen unter 25 Kilowatt, was ja das Streitthema von Philipp und Leon waren. Aber es gibt ja ganz viele andere Dinge, die auch noch geleakt wurden. Und auf die sind wir jetzt schon eingegangen mit Simon. Und genau, von daher, wäre das jetzt keine Weiterentwicklung in Phase 5 der Energiewende, sondern eher eine Vollbremsung mit Ansage, was da geleakt wurde. Und deswegen finde ich es cool, dass wir darüber sprechen. Und ich finde es auch cool, was du vorgeschlagen hast, dass wir diese Rollen einnehmen. Bin mal gespannt, wie gut ich mich schlage als Leon.
Okay. Ich fange mal mit der Schröderschen Sichtweise an und dann versuchen wir uns mal so ein bisschen zu erarbeiten, ob das jetzt eine gute Sache ist, wenn ich mir meine Solaranlage erweitere oder wenn du dir eine Solaranlage baust oder wenn meine Eltern sich eine Balkonsolaranlage in den Garten stellen, ob das eigentlich eine schlechte Sache ist für die Eltern, für das System, für die Wirtschaft in Summe. Also das Kernargument von 1,5 Philipp Schröder ist ja, Dachanlagen sind netzdienlich und senken die Kosten für alle. Also wenn sie netzdienlich gesteuert werden, weil diese Anlagen ja am Netzpunkt am günstigsten den Strom bereitstellen. Ja, also mein Nachbar kann ja direkt meinen Überschussstrom nutzen und ich sorge selber dafür, dass ich möglichst wenig in das Stromnetz einspeise, indem ich mein Auto dann lade, wenn der Solarstrom vorhanden ist oder ich die Batterie im Keller belade, damit ich dann nachts das nutzen kann. Das kann man mir nicht verbieten und ich habe ja die Anlage auch selber bezahlt und je weniger ich einspeise, desto weniger Vergütung bekomme ich. In meinem persönlichen Fall ist es tatsächlich so, dass die Vergütung komplett irrelevant ist. Die ist so klein. Ich habe, glaube ich, fast 90% Eigennutzungsanteil und wenn ich jetzt nochmal doll in eine Batterie investieren würde, dann komme ich vielleicht auch auf 99%. Aber das ist doch erstmal eine richtig, richtig gute Sache, oder?
Ja, also wenn es denn wirklich netzdienlich wäre. Ich glaube, man muss immer ein bisschen, also in der Argumentation, wir können natürlich jetzt diese Argumente nochmal austauschen, wie gesagt, aber ich wollte es trotzdem schon ein bisschen irgendwie einordnen und framen. Also ich glaube, am Ende kann man das auch alles zusammenbringen. Es ist die Frage, guckt man jetzt nach hinten oder guckt man nach vorne? Und ich mache jetzt mal das sozusagen in der Vergangenheit, wie war das denn bisher Argument? Von daher, Alex oder Philipp, weißt du, warum ich das Argument der Netzdienlichkeit nur schwer akzeptieren kann oder nicht mehr so gut hören kann? Du sagst ja sozusagen, dezentrale Solarerzeugung spart Netzkosten. Das stimmt einfach physikalisch nicht. Also die Leitungsverluste im Verteilnetz sind marginal. Also wenn der Netzbetreiber Kupfer verbuddelt, wir sprechen ja immer so Skaleneffekten, und Trafos baut, dann legt er das Strom jetzt ja auf die absolute Spitzenlast aus. Und wann ist diese Spitzenlast? Naja, nicht unbedingt dann, wenn deine Solaranlage einspeist, sondern an einem eiskalten, dunklen Dienstagabend im Januar, um 18 Uhr oder so. Und da liefert deine Solaranlage exakt 0 Watt. Und dann hilft dir dieses ganze Konzept von Sharing und meinem Nachbarn und so weiter erstmal wenig. Und selbst dein Heimspeicher ist im Januar meistens leer, weil sozusagen es nicht genügend Solarenergie verfügbar ist. Und selbst wenn er, also und sozusagen in der Vergangenheit wurden ja auch diese Speicher nicht wirklich netzdienlich aus dem Netz geladen. Und jetzt sozusagen an 1,5 gerichtet. Die Kunden von 1,5 entlasten insofern das Netz beim Ausbau nicht wirklich. Und wenn man es jetzt sozusagen als Finanzierung, als Infrastruktur sieht, die wir eben dann trotzdem noch brauchen, dann entziehen sie sich mit diesem Eigenverbrauchskonzept so ein bisschen der Finanzierung des Netzes. Und was ich noch viel schlimmer finde, ich mache mal da einen Punkt, weil...
aber du sagst also, angenommen, ich erzeuge 10.000 Kilowattstunden selber im Jahr, dann erzeuge ich die, wenn das Netz sowieso schon genug Strom hat, also dann verbrauche die dann selber. Und anstatt dann 30 Cent für die 10.000 Kilowattstunden zu bezahlen pro Kilowattstunde, also in dem Fall wären das dann 3.000 Euro, wovon Netzkosten ungefähr 1.000 Euro sind, diese 1.000 Euro zahle ich nicht ein, damit das Netz weiter ausgebaut wird, sondern die entziehe ich quasi dem Markt. Die müsste dann mein Nachbar zahlen, im Zweifelsfall. Das ist so ein bisschen das Argument, was du bringst. Korrekt?
Genau, also und wie gesagt, also rückwärts gerichtet auf das Regime, was wir bisher hatten, Einspeisevergütung und letztendlich Net Metering, wenn du so willst. Eigenverbrauch.
Okay, und aber würdest du denn so weit gehen und sagen, dass auf Dachsolaranlagen dann eigentlich verboten werden müsste, weil dieser Netzausbau ja sozusagen dann, also weil ich mich ja quasi wirklich dann nicht solidarisch verhalte, oder würdest du nur sagen, dass eine Vergütung für den Strom, der ohnehin nicht gebraucht wird, dass das gar nicht mehr sinnvoll ist. Und das ist ja auch meines Erachtens das, was Leon Hirt bemängelt hat. Diese Vergütung ist quasi dieses doppelte Steuersparmodell. Also ich entziehe mich den Netzausbaukosten, weil ich keine Netzgebühr zahle, weil ich den Strom selber verbrauche, plus bekomme obendrauf noch Geld für Strom, der in vielen Fällen gar nicht gebraucht wird.
Genau, also ich meine, am Ende, diese Diskussion hat sich ja entzündet an der geplanten Streichung der EE-Förderung für Solaranlagen bis 25 Kilowatt. So, das ist also dieses Kleinstsegment. Es geht also um die Förderung. Wir reden hier über die Förderung. Es geht nicht drum, verbieten oder so. Im Gegenteil. Die können ja trotzdem noch eine Wirkung entfalten. Nur die Frage ist, wollen wir uns als Gesellschaft das leisten, das sozusagen, wir haben begrenzte Mittel, wir können gewisse Dinge fördern und gewisse Dinge besteuern, und das sollten wir intelligent machen und smart machen, vielleicht nochmal ein bisschen die Timeline, wie ist das Ganze losgegangen, ne? Also Leon war ja in den Tagesthemen und habe da gewisse Dinge gesagt, und das hat zu Aufregung geführt, und auf LinkedIn hat Leon dann das ökonomische Fundament dafür geliefert, warum die Streichung der Förderung für Kleinanlagen absolut Sinn macht. Und es tun übrigens alle so oder viele so jetzt, die sich aufregen, als hätte Leon das irgendwie gestern zum ersten Mal gesagt oder unter der Dusche sich immer eben so ausgedacht, aber das ist ein Phänomen, das Ökonomen seit 30 Jahren kennen. Also hat er dann auf LinkedIn auch diese ganze Literaturliste gepostet. Cook and Cross von 1999, Margolis 2004, Severin Borenstein aus Berkeley 2007. Ich war 2009 selber in Berkeley.
2023 hat er das ja schon gesagt. Er hat ja gesagt, die private Aufdachsolaranlage, das ist wie der kleine Gemüsegarten, die Tomaten aus dem Gemüsegarten. Ist zwar ganz nett, aber bei weitem nicht so effizient herzustellen wie das Gemüse aus dem Supermarkt.
Genau. Und so, die haben alle das schon analysiert, was passiert, wenn man Net Metering oder Eigenverbrauch macht. Also sozusagen als ökonomisches Konzept ist das, glaube ich, unbestritten. So. Und es kann halt, wenn es zu viel gemacht wird, also am Anfang der Energiewende, Phase 1, 2, 3, vielleicht 4, war das fein. Aber wenn man das in einem großen Stil weitermacht, dann kann das zu einer massiven sozialen Schieflage führen. Und ich glaube, da setzt das Argument von Leon an. Also Dachsolaranlagen sind einfach ein bisschen teurer, und er hat das irgendwie auch vorgerechnet. So Skaleneffekte und 7 Milliarden Euro hat übrigens Armani auch bei uns in der Folge ja vorgetragen im November 24, glaube ich.
Weißt du, also 7 Milliarden Euro teurer für wen? Weil ich bezahle ja meine Anlage selber.
Genau, also sie rechnet sich halt für dich besonders, weil du Stromkosten sparst aus dem Netz. Und so, also was ist da das wirtschaftliche Argument? Man guckt sich sozusagen die kleine Anlage unter 25 kW an versus die Großfläche, die Freifläche. Und eine kleine Anlage kostet heute zwischen, also ich zitiere jetzt einfach nur die Zahlen, die da ausgetauscht wurden, kann sie selber nicht sozusagen nochmal fundieren, aber mal angenommen, die stimmen so, kostet heute zwischen 1.300 und 2.600 Euro pro Kilowatt. Vielleicht geht das auch günstiger, ja. Das
pro Kilowatt Peak, rein. Genau. Also inklusive Installation und Batterie.
Genau. Und das liegt woran? Naja, an den Gerüsten, an den Handwerkern, dem strägen Dach und irgendwie vielleicht schlechte Organisation. Man muss da nochmal öfter hin und her fahren oder so. Und ein großer Solarpark, jetzt im 10-Megawatt-Segment oder so, kostet irgendwas von 400 oder 600 Euro pro Kilowatt. Also Faktor 2, 3 weniger. Und das Interessante dabei ist auch sozusagen, die Module selbst kosten ja extrem wenig. Also kosten irgendwie nur noch 100 Euro auf dem Weltmarkt. Das heißt, der Rest der Kosten, also die Module machen nur noch einen ganz kleinen Anteil an der Kosten aus und bei Dach-PV 7% oder so. Und wenn wir den kompletten Solarzubau aus 2023 nur in Form von Freiflächenanlagen gebaut hätten, das ist eben der Vergleich, so und so viel Euro pro Kilowatt groß, so und so viel Euro pro Kilowatt klein, die Differenz mal alle Anlagen, dann kommen da eben 7 Milliarden Euro raus. Und die hätte man sparen können. Und das ist, glaube ich, ein Fakt, der schwer wegzureden ist.
Die hätte man, okay, verstehe ich, weil man hätte quasi mehr Strom produziert. Aber ist das so, dass ich die als Solaranlagenbetreiber hätte sparen können? Nein, dass sozusagen das System hätte es sparen können. Also aus systemischer Sicht wäre es sinnvoller gewesen, wenn wir alle gemeinsam große Anlagen betreiben. Wir partizipieren ja auch gemeinsam darüber, über die gesamten Netzkosten und Strompreise. Mhm. Und das ist sinnvoller zu incentivieren als die Einzelanlage. Korrekt?
Also wenn man jetzt nur auf wie viel kriegen wir raus pro, also wie viel installierte Leistung kriegen wir raus pro subventioniertem Euro, dann ja.
Aber dann, ich würde nochmal ein zweites Argument in den Raum werfen hier. Wenn die Energiewende von den Netzbetreibern, Energieerzeugern effizient gestaltet werden würde, ne, dann würde man ja heute auch ganz andere, hätte man ja heute schon viel bessere Erzeugungspark, würde eben keine Gaskraftwerke bauen, wie Katharina Reiche das jetzt vorschlägt, in dieser Größenordnung, sondern würde das ja viel effizienter verteilen. Dann würde man wahrscheinlich so vorgehen wie in Schweden oder in Dänemark. Was ja der Solaranlagenbauer, in diesem Fall ich, die 1,5 Kunden Philipp, ja machen, ist ja, wir verhindern, dass die Oligopole gewinnen. Ich mache mich jetzt ein Stück unabhängig. Ja, es geht zu Lasten des Gesamtsystems, aber das zwingt ja das Oligopol so ein Stückchen mitzumachen. Und aktuell versuchen sie sich diesen Zwang zu entziehen, indem sie die Regulatorik aushebeln. Das hast du in deinem letzten Podcast hervorragend beschrieben. Also jetzt Rechtsunsicherheiten schaffen, sorgt ja für einen kompletten Investitionsstopp. Und dann würde ich ja sagen, hey, es müsste doch eigentlich jetzt jeder eine Balkonsolaranlage bauen, um sich diesem unfairen Oligopol ein Stückchen zu entziehen, um ein Stückchen Kontrolle darüber zu behalten, was mein Strom eigentlich kostet in Zukunft.
Ja, klar, aber das ist ja unrealistisch. Also das klappt ja nicht und schon gar nicht über Nacht, dass sozusagen alle auf einmal privat, also das ist eine schöne Vision und das ist sehr griffig, aber es ist nicht wirklich realistisch, weil am Ende, also du willst ja auch nicht staatlich da die Investitionen selber übernehmen oder so und macht an der fundamentalen Ökonomik, also ändert daran nichts, dass es halt, wenn es nicht alle machen, halt unfair verteilt ist und deswegen auch so ein bisschen dieses, man nennt es ja auch manchmal so Robin Hood in Reverse, also wenn sich jetzt dein 1,5-Kunde, Philipp, eine Anlage aufs Dach baut, dann hat der Strom für ihn einen privaten Wert von 30 Cent, weil er sich ja den teuren Netzbezug spart. Und an der Börse ist der Strom nur 5 Cent wert. Und diese Differenz, diese 25 Cent, sind Netzentgelte, Stromsteuer und Umlagen. Und die braucht das System irgendwie, um sich zu finanzieren. Und der Eigenheimbesitzer, der diese 25 Cent dann nicht mehr zahlt, die fehlen im System. Wer zahlt sie stattdessen? Naja, alle die nicht, also die nicht die Balkon-Solaranlage sich raufschnallen. Wenn wir das jetzt irgendwie so vielleicht, also ich bin ja in Vietnam hier, läuft es, glaube ich, ein bisschen anders. Da, oder in China, da kann man einfach sagen, wir machen das jetzt, es wird jetzt staatlich angeordnet, dass wir das jetzt alle machen. Aber ich weiß nicht, ob das das System ist, was wir anstreben.
Also, verstehe ich. Ja. Aber machen wir kurz ein Gedankenexperiment. Was wäre denn, also Balkonsolaranlagen, ich habe vor kurzem nachgeguckt, für meine Schwester mal rausgesucht. Wir liegen jetzt bei Balkonsolaranlagen mit Speicher, also 2 kW Peak, 1,7 Kilowattstunden Speicher. Damit kommt so ein kleiner Haushalt relativ gut über die Runden. Im Sommer liegen jetzt noch bei 600 Euro. So, da würde ich behaupten, das kann sich wahrscheinlich jeder Haushalt leisten, der auch noch keine Solaranlage hat. Weil wenn man bei einem kleinen Haushalt von 2.500 Kilowattstunden ausgeht, diese Solaranlage macht wahrscheinlich je nach Ausrichtung 1.300 bis 1.800 Kilowattstunden, kann man seine Stromkosten schon ein Stückchen halbieren. Wenn das jetzt jeder machen würde, ne? Sozusagen jeder holt sich jetzt eine Anlage, baut jetzt irgendwie rein, dann haben wir alle auf einmal diesen kostenlosen Strom im Sommer. Wie würde sich das dann auswirken auf das System? Würden dann die Winterpreise oder die generellen Strompreise stark angehoben, damit dann in den Stunden, in denen nicht erzeugt wird, diese fehlenden Netzentgelte eingenommen werden können? Muss man das so verstehen?
Genau, weil am Ende haben wir, also sozusagen, wenn du Infrastruktur baust, die du über 30, 40, 50 Jahre amortisieren willst, also finanzieren willst, dann nur weil wir jetzt irgendwie anfangen, die nur noch zur Hälfte zu benutzen, jetzt das ist so ein bisschen der Fall, ne? Wenn man sie nur noch im Winter benutzen muss, die Kosten sind ja trotzdem da. Das ist ja die Kabel sind verbuddelt, die Leitungsmasten sind gebaut, das Kupfer wurde irgendwo in irgendwelchen Minen schon nach Deutschland geholt und an die Masten gehängt und so. Also die Kosten, die sind ja schon da. Und die verschwinden nicht einfach nur, weil wir uns eine Balkonsolaranlage anschauen oder eine Aufdachanlage privat, wenn ich ein Eigenheimbesitzer bin und so. Und ich glaube, das ist das Argument. Und wenn jetzt das ist so ein bisschen das Zauberstab-Argument, ne? Wenn du sagst, alle würden das auf einmal gleichzeitig, das ist ja, weiß nicht, wie realistisch das ist, aber klar, wenn das so wäre, wenn es alle gleichzeitig, dann wäre zumindest das nicht zwischen den einzelnen Kundensegmenten oder Art der Haushalte, also Eigenheim versus irgendwie Mieter in einem Mehrfamilienhaus in Berlin, sozusagen gegeneinander ausgespielt. Und das ist so ein bisschen diese soziale Komponente, glaube ich. Aber klar, wenn alle gleichzeitig die gleiche fiktive, durchschnittliche Solaranlage proportional zu ihrem Verbrauch oder so bekämen, dann würden alle im Winter mehr Netzkosten zahlen. Und aber das ist ja nicht, warum Philipp dagegen wettert. Also Philipp hat ein Unternehmen, was diese Anlagen vertreibt, ja. Also wenn die Förderung jetzt wegfällt, dann rutscht deren ROI, also die Amortisationszeit für seine Kunden von vielleicht, ich schätze jetzt mal so 8 Jahren oder so, auf vielleicht 12 oder 15 Jahre ab, und die Customer Acquisition Cost, also die Kundengewinnkosten, explodieren und der Business Case brennt. Deswegen verstehe ich schon, warum, und überhaupt nicht irgendwie verwunderlich oder ihn vorzuwerfen oder so, dass das ihn stresst oder dass es unangenehm ist für ihn. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der wahre Grund, warum er danach so auf LinkedIn eskaliert.
Und dann habe ich habe ja den Vergleich gesehen, ich habe verstanden, dass diese Art und Weise, wie die Netze heute gesteuert werden, dass das ja nicht mehr zeitgemäß ist. Also in der Zeit, in der die Stromgestehungskosten immer stabil waren, war es ja eigentlich egal, wann der Strom verbraucht wurde. Ich musste einfach nur den Strom dann erzeugen, wenn er gebraucht wurde. Da hing es quasi nur noch an Gas und Öl und Kohle zum Beispiel. Jetzt, wo der Preis nicht mehr stabil ist, funktioniert das Abrechnungsmodell aus zwei Gründen nicht mehr. Zum einen macht eine volumenbasierte Abrechnung keinen Sinn mehr, habe ich jetzt verstanden, sondern man braucht eine kapazitätsbasierte Abrechnung, also ähnlich wie ein Mobilfunkvertrag. Ich glaube, das ist das Beispiel, was Leon Hirt immer sagt. Wenn du jetzt irgendwie die 500 Mbit mit deinem vom Mobilfunkvertrag Flatrate haben willst, zahlst du mehr als derjenige, der 100 will. Das wäre ein faireres Modell, wenn man dann nur noch auf Kapazität steuert, geht dann davon aus, dass die Gestehungskosten sehr gering sind. Und das zweite Thema ist, wenn wir nicht genug Digitalisierung im Netz haben, die Verbrauch und Erzeugung ein bisschen steuern und incentivieren kann, dann geht das nicht einher mit den jetzt sehr volatilen Erzeugungskosten sozusagen. Diese beiden Dinge fehlen. Also hätten wir mehr Digitalisierung an den Trafostationen, überall Smart Meter und dann könnten wir auch dieses volumenbasierte Thema deutlich besser machen. Verstehe ich das richtig? Also diese beiden Dinge fehlen ja tatsächlich noch.
Genau. Das ist eine Wissenschaft für sich, die die Netzentgelte in allen Dimensionen sozusagen gut auszugestalten. Ich bin da selber auch kein Experte oder so. Ich weiß nur, dass es hochkomplex ist. Aber genau, je mehr man sozusagen zu kapazitätsbasierten oder leistungsbasierten, also Kapazität bedeutet sozusagen nach Anschluss Leistung, also wie groß ist das Kabel, was du dir legst und die Anschlussleistung, die du sicherst, oder nach Spitzenlast quasi, also die maximale Leistung, die du über ein Jahr in einem 15-Minuten-Intervall abgerufen hast, da je mehr man sozusagen danach geht, weil das halt die tatsächlichen sozusagen Treiber der Kapitalkosten sind. Wie groß ist das Netz, was ich da dimensioniere, um es dann zu nutzen? Egal, wie oft ich es dann nutze oder ob ich es nur ein halbes Jahr oder ein paar Monate nutze oder so. Und ich glaube, je mehr man da hinkommt, desto besser. Aber sozusagen der kleine Disclaimer, ich glaube, es ist auch nicht so schwarz und weiß. Das muss man quasi die Wissenschaftler ranlassen und das, oder die Technokraten, die Bundesnetzagentur, Experten und so, das gut auszugestalten. Aber vom Prinzip her, glaube ich, hast du es richtig erfasst und muss es mehr in die Richtung gehen, nicht mehr volumenbasiert, sondern kapazitätsbasiert oder Netzanschluss kapazitätsbasiert oder leistungsbasiert.
Verstehe ich. Aber dann mache ich mal folgenden Claim. Wenn das so ist, also wenn dieses ökonomische Argument von Leon Hirt so stark ist, dann müsste ich ja aus Konsumentensicht heute verstehen, okay, ich kann mich deutlich besser stellen im Markt, wenn ich mir sofort eine Solaranlage hinbaue. Das heißt ja, das müsste ja den Balkonsolaranlagenabsatz durch die Decke schießen lassen, weil ich ja nicht nur, wie du schon sagst, durch den Eigenverbrauch profitiere, sondern sozusagen durch den doppelten Steuervorteil. Bei der Balkonsolaranlage gibt es quasi nur den einfachen Steuervorteil, weil die kriegen ja keine Netzzuschüsse für den Strom, den sie produzieren und einspeisen. Würde aber auch bedeuten, dass ich ja in einem Geschäftsmodell wie dem vom Philipp, sozusagen 1,5 oder auch ein Enpal oder auch andere, die müssten ja eigentlich alles dafür tun, solange es dieses Incentivierungsprinzip gibt und diese Erlaubnis, das ins Netz einzuspeisen, das überall aufs Dach zu bringen. Das ist ja ein Riesenargument. Also eigentlich müsste man noch alles dafür tun, wenn ich jetzt mich selbst optimiere, entweder als Firma oder als Haushalt, mehr Solar aufs Dach zu bekommen.
Ja, so war es ja auch die letzten Jahre. Also das wurde ja massiv gefördert und hat ja auch zu einem Boom geführt. Also würde ich schon sagen, dass das gegriffen hat.
Und dann nochmal ganz kurz zurück dann zu deiner letzten Folge. Was ist jetzt der Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums, das komplett zu streichen ab sofort oder das auch rückwärts sozusagen zu streichen für die Anlagen, die schon gebaut worden sind?
Na, also wir haben ja über diesen Teil Streichung der EE-Förderung für Anlagen bis 25 kW gar nicht so viel geredet. Wir haben über, also das ist ja ein Leak von mehreren. Was wir vor allem noch besprochen haben, war ein Netzanschlusspaket, dann dieser Redispatch-Vorbehalt und sozusagen, da haben wir ja 1:10 drüber geredet, also fällt mir jetzt schwer, das jetzt alles in Detail zusammenzufassen, aber dann Agnes, also dieses die Reform der Netzentgelte und da gab es bei Speichernetzentgelten und bei Einspeisenetzentgelten diese rückwirkenden Thematiken, dass dass dann fällt mir jetzt schwer, das so perfekt zusammenzufassen, aber dass dann auch sozusagen die Investitionssicherheit für diejenigen, die sich für Speicherprojekte jetzt schon entschieden haben, irgendwie revidiert wird. Aber das sind andere Themenblöcke als die, wo sich jetzt Leon und Philipp drüber ausgetauscht haben, sag ich mal. Also das war wirklich nur die Streichung der EE-Förderung für die Anlagen bis 25 kW.
Okay, das ist jetzt erstmal durchgestochen worden. Das hat ja zu einigen Entlassungen geführt. Und ich glaube jetzt auch, ich glaube, Katharina Reichert hat jetzt auch E-Mail-Konten durchsuchen lassen, um herauszufinden, wer das irgendwie durchgestochen hat. Ob das jetzt so stimmt, I don't know. Aber es ist jetzt, glaube ich, eher eine Kultur der Angst nach vorne. Aber ich möchte mal quasi ein bisschen zurückkommen, auf was das eigentlich für die einzelnen Parteien bedeutet. Also Kunden ausbauen, was geht, ne, sozusagen, weil man profitiert enorm. Was heißt das aus Sicht der Erzeuger? Was lohnt sich denn dann? Weil in diesen durchgestochenen Infos ging es ja auch darum, dass die Batterieparks diese Privilegierung verlieren sollen, dass sie nicht an den Netzgebühren partizipieren müssen. Ich glaube, nächsten 20 Jahre oder sowas.
Genau. Und das auch alles rückwirkend. 29 Jahre, genau.
Ja. Was bedeutet das für die? Das würde erstmal bedeuten, wenn ich an so einen Batteriepark investiert bin oder investieren möchte, dann mache ich erstmal nichts. Ich warte erstmal ab, bis die Gesetze irgendwie durch sind.
Genau, da ist jetzt einfach eine sozusagen Stillstand, also abwarten, was da jetzt wirklich bei rauskommt. Mhm. Aber diese, ich habe es jetzt auch gefunden, ich habe es nochmal nachgeguckt, diese ENWG 1225 Ausweitung Netzentgeltbefreiung für Multi-Use-Speicher. Das ist sozusagen, da muss man dann erstmal warten, was da passiert.
Verstehe ich. Also Erzeuger, relativ schlechtes Signal. Gibt es ein Signal daraus für die Netzbetreiber, sind die jetzt besonders gut oder schlecht gestellt von den Entwicklungen, die jetzt gerade anstehen? Die Kritik, die es ja gab, ist, dass vor allem was das Thema vorrangigen Anschluss angeht, dass wenn jetzt alles auf die Netzbetreiber übergewälzt wird, gibt es gar nicht so ein richtiges Incentive, dass sie das weiter ausbauen, die Netze. Dann bleibt erstmal alles so teuer wie bisher. Plus Gas, was jetzt ja auch sich schnell mal verdreifacht hat hier im Preis, das ist ja nicht so geil eigentlich. Also das würde ja dann bedeuten, dass ich noch umso mehr mich selber optimiere und noch eine maximal große Batterie hier in den Keller stelle, weil das System ja eher teurer wird nach vorne. Weil große Unsicherheiten, Netzbetreiber sind falsch incentiviert, Digitalisierung geht nicht voran. Es ist unwahrscheinlich, dass wir im Privatbereich auf einen Kapazitätsmarkt kommen, weiter in einem Volumenmarkt bleiben, bedeutet, Energiekosten steigen eher, Verbräuche steigen auch, ne? E-Auto, Klimaanlagen, was auch immer. Dann werde ich ja quasi gezwungen, obwohl das nicht systemdienlich ist, mehr in meine private Solaranlage zu investieren.
Ja, klar. Also je mehr du in deine private Solaranlage investieren kannst, wenn du denn die Mittel dazu hast und zu dem Segment gehörst, was das kann, desto besser, weil du die natürlich dann für einen gewissen Teil deiner Energiekosten, die sozusagen einloggst, dich absicherst und hedgst, weil du sagst, das ist dann fix. Da kann niemand, also sozusagen die Solaranlage, die einmal aufs Dach geschnallt wurde, die steht ja erstmal, oder der Speicher im Keller, da kommt ja keiner ran. Und so, dann ist nur noch ein kleinerer Teil von dem, was du, also ein kleinerer Teil deiner Kosten quasi von Gaskarte abhängig und oder von welcher Bundesregierung auch immer. Und genau, das ist dieses sozusagen Autarkie- und Sicherheitsargument. Aber ja, genau. Das so aus der Mikroperspektive kann man das vielleicht so empfehlen, ja.
Cool. Okay. Verstehe ich. Würdest du dann sagen, Leon gewinnt in seiner Argumentation, oder hast du noch ein bisschen Sympathie für das, was Philipp sagt? Der sagt, diese Prosumer-Perspektive ist wichtig, damit wir diesen Wandel überhaupt hinbekommen. Also dass sich damit Leute überhaupt mit dem Energiemarkt beschäftigen, selber irgendwie ihr Haus smart machen, das entsprechend steuern, Eigenverbrauch optimieren. Das ist halt genauso gesellschaftlich wichtig für die Energiewende wie das, was Leon sagt.
Nee, absolut. Also aber bevor ich jetzt sozusagen versuche, das zusammenzuführen, ja, wo man sagt, okay, wo haben die denn Eis? Ich meine, es war auch einfach völlig emotional und mit Schaum vorm Mund, was da passiert ist auf LinkedIn. Und ich glaube, wenn man sich wirklich sachlich, und deswegen war es ja so eine schöne Idee, die beiden hier in Podcast zu holen. Aber bevor ich das mache, will ich nochmal eine Sache irgendwie so schon nochmal sagen. Also, dass dieses dass Leon, der Vorwurf, dass Leon bezahlt wird, um irgendwie in einer Neiddebatte davon abzulenken, wie Milliarden Richtung Oligopole von den Netzbetreibern und quasi mit Gaskati zusammen den fossilen Erzeugern verschoben werden, das finde ich irgendwie schon eine ziemlich krasse Unterstellung einfach. Und ihm sozusagen zu sagen, dass er da irgendwie gemeinsame Sache macht mit Axel Springer und whatever. Also so, das fand ich einfach, das wäre schon ziemlich populistisch, ein bisschen wahnsinnig und ich habe selber mal wissenschaftlich gearbeitet vor langer, langer Zeit und ich kenne Leon persönlich, aber ich habe ihn auch einfach als Wissenschaftler schon immer lange begleitet, seine Arbeit, und der vertritt diese Meinung zu Eigenverbrauch seit schon immer, ja, also seit ich ihn kenne, keine Ahnung, wann ich promoviert habe, 2010 bis 14, und da gab es 1,5 noch gar nicht, da hat Philipp quasi noch mit Elon zusammen Tesla in Deutschland vorangebracht, was, glaube ich, ziemlich cool war, also, aber er versucht hier da so ein bisschen so diesen so einen Milliardenmarkt zu verteidigen, der auf Kosten der Allgemeinheit geht, indem er Wissenschaftlern Käuflichkeit vorwirft, und das finde ich schon einfach, also so Reality-Check, Philipp, das ist nicht in Ordnung. Wenn du wirklich dieser einsame Rebell wärst, der gegen das böse Fossilkartell kämpft, dann hätte dir die Branche doch auf LinkedIn dann auch zujubeln müssen. Aber was passiert? Was da, also so wie ich das gelesen habe, da gab es natürlich viele irgendwie Eigenheimbesitzer und so, die Philipp cool finden und so. Aber so, wenn man jetzt sich sozusagen auf der wissenschaftlichen Ebene oder von den wirklich mit Punching Weight Regulatorik machen und so, ich sag mal so, die energiewirtschaftliche, die energiepolitische höhere Riege da der Energiewende hat sich hingestellt und hat ihm so ein bisschen den Kopf gewaschen. Also ich lese dir mal vor, was die Leute unter seinen Rant geschrieben haben. Also Christoph Maurer, der ja bei uns auch im Pod war.
Einer der ersten Gäste quasi, noch eine niedrige 10er-Folge, glaube ich, oder 20er-Folge.
Mhm. Genau. Einer der ersten Gäste, da haben wir über Geburtszonen-Split geredet und über Übertragungsnetze und so, wirklich einer der klügsten Köpfe im Energiemarktdesign. Und der hat Leons Zahlen auch nochmal 100% bestätigt. Er schreibt irgendwie, die Argumente von Leon sind sachlich unbestreitbar. Es gibt erhebliche Skaleneffekte und die Allgemeinheit finanziert die kleinen Dachanlagen. Und dein Versuch, sozusagen Philipps Versuch, die sachliche Debattenbeiträge zu verunglimpflichen, indem man dunkle Motive unterstellt, lehnt er aus tiefstem Herzen ab. Hans König, Managing Director von Aurora, eine der sozusagen großen Analysefirma, der grätscht Philipp auch direkt an und sagt, hey Philipp, kannst du den Vorwurf der Käuflichkeit irgendwie belegen? Ich wäre da außerordentlich überrascht. Klar, es hängt für dich viel Geld dran, aber zivilisierter Diskurs sollte möglich sein. Journalisten, Jakob Schlann vom Tagesspiegel Background, sagen, es ist ein bisschen befremdlich, ohne Fakten sofort auf diesen Gekauf-Vorwurf zu steuern. Und Professor Andreas Löschel, ich bin ehrlich gesagt schockiert, dass es weit unter der Gürtellinie, also ich könnte jetzt noch so weitermachen, aber also einfach nur um zu sagen, ich glaube, das hilft uns nicht, wenn wir so unsachlich diskutieren, ja, also wir wollen doch eigentlich alle beitragen dazu sozusagen, und was ist jetzt die Synthese oder wie kriegen wir die beiden zusammen? Also erstmal durchatmen und aus den Rollen von Leon und Philipp raustreten, weil ich glaube, was dieser Streit zeigt, ist vor allem eins. Aktuelle Marktdesign und die ganzen Fördersachen, die wir hatten, das ist so ein bisschen am Ende. Wir haben bisher Dinge gefördert, die eigentlich nicht mehr gefördert werden müssten, und die Kostenverteilung ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und wie kommen wir da raus? Naja, es gab einen Post in dieser ganzen Debatte, der hat das unfassbar gut zusammengefasst, und zwar von Daniel Fürstenwert, der ist der Gründer vom 1000-Gigawatt-Institut und ehemals McKinsey, wahnsinnig schlauer Kopf auch, den ich sehr schätze. Kenne ihn nicht privat oder gar nicht, wirklich einfach nur online. Und der hat sich sozusagen als, ich sag mal, Paartherapeut zwischen Leon und Philipp gestellt und hat Philipp gesagt, hör auf mit den Verschwörungstheorien, der PV-Zubau war historisch gesehen einfach schweineteuer. Er hat aber auch Leon korrigiert und gesagt, Leon, deine Umverteilungsaussage stimmt für die Vergangenheit, aber jetzt kommen die Smart Meter und mit den Smart Metern rutschen die Prosumer in die 15-Minuten-Bilanzierung und dann gibt's Lösungsansätze. Und davon hat er 5 formuliert, auf die sich eigentlich die gesamte Branche einigen müsste, anstatt jetzt irgendwie da so einen riesen Kampf auszutragen. Und ich lese dir die mal vor. Mhm. Und dann hätte ich vielleicht auch gerne deine Einschätzung dazu, ob du das sozusagen...
Ich habe ja erstmal schon mal hier parallel zum Podcast den örtlichen Baumarkt quasi, ich habe mir schon mal alles im Warenkorb gelegt, was Balkonsolaranlagen angeht. Das scheint mir ein sehr guter Deal zu sein.
Okay. Also erstens, dynamische Tarife für alle. Und ich glaube, da sind auch Leon und Philipp sich einig, ja. Jeder Lieferant muss Prosumern einen dynamischen Tarif, aber wirklich dynamisch, ja, also anbieten.
Was heißt denn dynamisch? Das, was ich hier mit Tipper habe, wo der.
Genau, Großhandelspreise müssen durchgereicht werden und danach abgerechnet werden. Also zumindest der Head.
Aber bedeutet das, bezieht sich das dann auch auf die Netzkapazitäten? Weil das habe ich ja noch nicht. Ich habe noch nicht 14a, also hier.
Genau. Das ist erstmal nur der Großhandelsteil, ja. Also einfach nur sozusagen, wir haben Strombörse, da kommen Erzeuger und Abnehmer zusammen, Preisbildungsmechanismus, Euphemia, so Merit Order und am Ende kommt da ein Preis raus für jede Viertelstunde. Ein anderer und diese Preise müssen als Preissignal durchgestochen werden. Wir haben jetzt in Deutschland eine Geburtszone, aber könnte man natürlich auch regional noch aufsplitten. Aber das ist wirklich jetzt erstmal nur der Großhandelsteil. Und dann der zweite Punkt, zeitvariable Netzentgelte. Die müssen von der Bundesnetzagentur kommen. Wer das Netz abends um 18 Uhr nutzt, zahlt viel. Wer es Mittag nutzt, zahlt wenig. Warum? Naja, weil auch dann kann eben genau das, was du sagst, der Nachbar hat eine Solaranlage. Und wenn ich genau zu dem Zeitpunkt dem Nachbar sozusagen die Solareinspeisung abnehme, dann ist das was Gutes fürs gesamte System. Und das gibt's halt noch nicht. Also
Kleinen Moment. Ich dachte, das gibt's schon. Ich dachte, das ist dieses Modul 1 da von 14a variable Netzentgelte, ich kann mich auch jetzt anmelden bei Schleswig-Holstein Netz und habe dann irgendwie in Modul 3 verschiedene Netzentgelte.
Ja, aber die werden halt einmal im Jahr irgendwie festgelegt, ja. Und die sind ja nicht sozusagen aktualisiert auf die wirkliche lokale.
Also die müssten quasi ähnlich wie an der Strombörse im Rahmen einer so einer Auktionierung ausgehandelt werden jeden Tag.
Die müssen den Status des lokalen Netzes widerspiegeln, sonst macht das eigentlich keinen Sinn. Also die Auslastungssituation, Netzengpass oder was auch immer für einen Status halt gerade ist, widerspiegeln in Form von Preisen.
Sind denn Netzentgelte ähnlich wie der Großhandelspreis? Ist das quasi eine Tarifzone oder wäre es möglich, dass mal ein Netzbetreiber hier ein anderes Netzentgelt aushandelt auf Tagesbasis, als das zum Beispiel bei dir in Berlin der Fall ist?
Na, das ist ja eh schon so. Verteilnetzentgelte sind regional unterschiedlich und sozusagen je nach Ausbaubedarf und Investitionsbedarf für den Netzausbau und so. Das gab es ja schon. Das war sogar in der Vergangenheit, da gab es eine Novelle ja letztes oder vorletztes Jahr, war es ja sogar so, dass dann in Schleswig-Holstein sozusagen diejenigen, die viel Erneuerbare integriert haben mit den ganzen Windkraftanlagen, die in Schleswig-Holstein stehen, tendenziell höhere Netzentgelte gezahlt haben als irgendwo anders, wo das nicht passiert war. Und das wurde, da gibt es jetzt einen Ausgleichsmechanismus. Aber ja, das ist schon so, nur es geht wirklich sozusagen um die aktuelle Situation. Also jetzt scheint gerade die Sonne, jetzt wird eingespeist, jetzt ist das Netz voll oder nicht voll und das sozusagen anzureizen, die Netznutzung, die Netzdienstgleich wirklich anzureißen. Dritter Punkt war zeitvariable Umlagen, also das gleiche Spiel bei Steuern und Umlagen, um da auch sozusagen die Entsolidarisierung zu stoppen. Wir könnten ja da, das ist, muss ja auch nicht volumetrisch fix sein, sondern kann sich auch sozusagen tendenziell nach der Situation des Systems orientieren. Viertens, noch direkt verraten.
Das wäre jetzt Steuern. Eine Umlage ist eine Steuer, keine Ahnung, 2% Stromsteuer. Warum müsste man die Zeitvariable ansetzen? Das ist da der Vorteil.
Weil wir dann auch die den Zustand des Systems, und das ist natürlich irgendwie wetterabhängig von Wind und Sonne geprägt. Wenn wir mehr Erneuerbare integrieren wollen, dann und das sozusagen favorisieren wollen, anreizen wollen und die Steuern als Anreizmechanismus wählen, dann das auch zeitvariabel gestalten.
Okay, gut, verstehe ich.
Vierter Punkt, Direktvermarktung. Also die Förderung von PV-Anlagen sollte einfach langfristig nicht mehr über irgendwie eine fixe Einspeisevergütung, also diese X Cent pro Kilowattstunde, also dieses volumetrische, gehen, sondern nur noch über den echten Markt laufen. Also wir haben hier eine hocheffiziente, wir haben einen extrem liquiden Großhandelsmarktplatz in Deutschland, die größte Geburtszone Deutschlands, Europas, super funktionierenden Markt. Da wird ein Preis gebildet, jeden Tag. Lasst uns das irgendwie nur nutzen. Also es macht halt keinen Sinn, sozusagen blind Anlagen zu fördern, die zu einem Zeitpunkt einspeisen, die wo der Wert dieses Stroms ökonomisch, markttheoretisch völlig einfach bezifferbar nicht gegeben ist. Und fünftens, Förderangleichung. Also wenn wir Klein-PV fördern, darf der Abstand zu Groß-PV nicht mehr so extrem sein wie heute. Also dass sich sozusagen dass wir einfach eine, also wenn das Ziel ist, wir wollen Erneuerbare fördern, dass das nicht über die Segmente zu stark gestaffelt ist und da eine Fairness reinkommt, dann glaube ich, können wir die Skaleneffekte von den Großanlagen mehr nutzen, als wir es aktuell tun. Und wenn diese fünf Punkte, wenn wir die umsetzen würden, dann bräuchten wir diese ganze toxische Debatte nicht mehr. Und weil dann derjenige, der einen Speicher hat und ihn clever steuert, echtes Geld am Markt verdient, und derjenige, der sozusagen Dumb Solar, wie Philipp das sagen würde, auf dem Dach hat, eben nicht mehr auf Kosten der Nachbarn lebt. Und wäre ja eigentlich eine ganz, ganz schöne Lösung, oder?
Ja, aber jetzt mal zurück zu dem smarten Prosumer. Wäre cool, wenn das so wäre. Das würde es ja für mich auch billiger machen. Dann müsste ich ja auch weniger ja wahrscheinlich in den Ausbau. Dann lohnt sich für mich ja gar keine größere Batterie im Keller, ne? Weil ich ja dann wirklich die Verbraucher auch so, die ich zeitvariabel steuern kann, Autoladen, teilweise Klimaanlage, Wärmepumpe teilweise, das könnte ich ja dann aus dem Netz irgendwie beziehen, viel, viel effizienter. Aber es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass es passiert, weil wir ja eine extrem irrationale handelnde Regierung haben. Und solange das der Fall ist, muss ich mir jetzt gleich meinen Hänger hinten anspannen und dann hole ich mir die ganzen Dachsolaranlagen, die Balkonsolaranlagen ab. Und ich habe dir gestern irgendwie den Link geschickt vom Postillon, der geschrieben hat, die CSU in Bayern möchte demnächst Balkon-Atomkraftwerke fördern. Und das klingt auf den ersten Blick witzig. Aber ich glaube, wir sind in dieser Debatte nicht mehr weit davon weg, dass der Aiwanger irgendwie aus der Kiste springt, sozusagen, und hinter seiner Wasserstoff, Wasserstoff-Biotonne so ein kleines Fähnchen hochhält. Also ich glaube, das ist alles korrekt, sozusagen ökonomisch, sozusagen aus der Systemsicht ist das korrekt, aber es bildet ja nicht die politische Realität ab und auch nicht die Consumer-Realität. Und ich möchte hinzufügen, dass, weil ich ja jetzt relativ viel Strom selber günstig erzeugen kann, habe ich ein viel höheres Incentive, auch stärkere Verbraucher zu kaufen. Also für mich lohnt sich ja ein E-Auto viel mehr. Ja, oder ich kann sagen, ich baue mir einen Aufladepool in den Garten und beheiz den jetzt. Ja, also ich konsumiere ja dann auch mehr, was ich glaube, das muss eigentlich sozusagen das Outcome sein, dass man dann mehr nutzt, mehr davon macht. Das Ziel darf gar nicht sein, da möglichst viel zu sparen, sondern idealerweise so viel Energie wie möglich sehr, sehr günstig zur Verfügung zu stellen, die dann wieder anderweitig im Wirtschaftskreislauf dient. Ne? Und das sehe ich halt jetzt.
Also wie so ein keynesianisches Argument. Also das ist ja so ein, wir fördern die Nachfrage sozusagen, um die Wirtschaft anzukommen. Ja, aber ich glaube, also Ich glaube, das ist gar nicht so falsch. Also zu gucken, dass wir erneuerbare ausgebaut kriegen, das hat so viele Vorteile, das ist gut. Und zu elektrifizieren, das ist gut, weil es halt effizienter ist und weil wir sie jetzt irgendwie Irankrieg und alle Lieferengpässe, die damit verbunden sind und Ölpreise und Gaspreise, die durch die Decke gehen und so. Also wir spüren doch gerade jetzt wieder total die geopolitische Abhängigkeit, in der wir uns aktuell da befinden. Und by the way, wenn wir AKWs machen und egal, ob die klein oder groß sind, so, dann haben wir die, kommen wir von der Gasabhängigkeit und der Petrolabhängigkeit doch irgendwie auch wieder in irgendeine Uranabhängigkeit aus Niger und Russland und so. Also wir haben Erneuerbare sind die einzige Ressource, die wir wirklich in Europa selber haben. Alles andere müssten wir doch, also klar, wir müssen die Erneuerbaren bauen und die kommen aktuell aus China, so kann man sagen, aber irgendwie, das ist doch die einzige Ressource,
die wir haben. Aber das Argument finde ich ziemlich schwach, weil ich meine, die Anlage, die wir verwendet haben, um Öl weiter zu sozusagen zu verarbeiten und daraus Diesel, Benzin zu machen, die kommt ja vielleicht auch nicht aus Europa, sondern kommt auch aus China. Also sozusagen, das sagen die Leute immer, dass das alles aus China kommt. Ja, aber der Strom selber, das Öl, der Rohstoff, der kommt aus. Ich glaube, da muss man halt so ein bisschen aufpassen, auch immer in der Argumentation. Ne? Die Erzeugungsanlage kommt vielleicht aus China, aber der Rohstoff, der kommt von hier und sozusagen die Erzeugung ist unlimited. Da hat Philipp ja schon recht. Also ich glaube, beide haben grundsätzlich recht. Es ist halt schade, dass es sich in so einer Debatte da aufgeheizt hat. Und meine große Befürchtung ist, dass durch dieses erratische Handeln sozusagen des Wirtschaftsministeriums, egal ob jetzt die Vorschläge darin gut oder schlecht sind, entsteht Unsicherheit. Und Unsicherheit führt halt immer zu weniger Investitionen. Und dann gibt es einfach noch weniger Batterien. Es wird weniger Geld ausgegeben, um den nächsten Netzanschlusspunkt tatsächlich zu buddeln. Ne? Leute gehen eben nicht in Vorleistung, weil sie gar nicht wissen, ob sie die Kohle daraus bekommen. Und das gerade in einer Zeit, in der die Gaspreise, Ölpreise durch die Decke schnellen. Das ist halt maximal dumm.
Ja, das ist wirklich, also es ist wirklich traurig für Wirtschaftsstandort, Investitionsstandort Deutschland, was da aus dem Wirtschaftsministerium kommt. Also, I don't know. Das ist nicht vorbildlich.
Auf keinen Fall vorbildlich. Wenn du jetzt zurück bist aus Vietnam, und ich habe ja vorher im Vorgespräch haben wir schon festgestellt, du hast jetzt ja einen Weg gefunden, einen sicheren Rückkehrweg. Was heißt das für deine Balkonsolaranlage? Baust du jetzt weiter aus oder kaufst dir eine oder sagst du, na, ich möchte ja systemdienlich handeln, dann kaufe ich mir erstmal keine.
Also ich habe ja ganz viel jetzt, das wäre extrem teuer geworden, wenn ich direkt zurückgeflogen wäre. Jetzt habe ich mir viele kleine Stopps und Umwege, habe ich ganz viel gespart. Und wenn ich das Gesparte jetzt schlau investiere, dann ist, glaube ich, eine Balkonsolar und ein Heimspeicher vielleicht gar keine schlechte. Ich vertraue da grundsätzlich auf die demokratischen Prozesse, dass wir das gut miteinander aushandeln und dass am Ende doch noch eine ordentliche Energiepolitik da auch gefahren wird. Und sozusagen in the long run glaube ich, dass solche Anlagen Sinn machen und das System gut ausgestaltet wird, dass sich das lohnt, da zu investieren.
Ja. Mal schauen. Ich glaube, ich habe beim Thema Balkonsolaranlagen oder Anlagen, die nicht vom Elektriker gebaut werden müssen, dann gibt es jetzt auch irgendeinen Loophole. Da kann man tatsächlich deutlich größer als 2 Kilowatt Peak nochmal bauen. Ich glaube, bis 7 kann man tatsächlich auch bauen. Da muss ich mal reinschauen, wo genau dieses Loophole da war. Das finde ich ziemlich kritisch, wenn Leute sich tatsächlich 7 kW Peak irgendwie in den Garten stellen und das dann selber irgendwo reinstöpseln können, dann führt das zu mehr Aufträgen für die lokale Feuerwehr, habe ich die Vermutung. Da würde ich nochmal reingucken. Das fände ich jetzt auch als Heimhandwerker ein Stück weit zu progressiv. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja diese Diskussion ein bisschen vorgespielt, auch schon mal mit Supergrog. Und habe dann auch quasi die Schröderschen Argumente da eingetragen. Du hast das ja schon gesehen, den Feed, den können wir auch verlinken, also den kann ich öffentlich machen. Und Supergrog ist da sehr eindeutig. Er sagt halt sozusagen, Hirt hat natürlich in seiner Argumentation schon recht. Die Prosumer-Perspektive von Schröder ist richtig. Man muss das ein bisschen zusammenlegen. Aber es ist korrekt. Also es ist quasi wenn man es so darstellen möchte, erstmal ein Steuersparmodell für den besser verdienenden Haushalt. Also mein Nachbar, ich habe das irgendwo in dem Feed, wurde das ausgerechnet, der Durchschnittshaushalt bezahlt aktuell, glaube ich, 30 Euro im Jahr, ne, durch die Privatsolaranlagen, die gebaut worden sind. Ne? Und,
Genau, die 7 Milliarden sind im Verhältnis zum Gesamthaushalt ja sozusagen noch nicht so viel, aber wenn wir sie Milliarden besser einsetzen können. Und es, andere Argumente oder Argumente dafür sind ja auch noch, haben wir jetzt auch ein bisschen ausgelassen. Also zum Beispiel sowas wie, fange schon wieder an. Aber genau, voll richtig und gut, dass wir das jetzt hier so die Hirtsche und die Schrödersche Sichtweise irgendwie versucht haben, übereinander zu bringen. Dafür ist die Energiezone doch da. Ist doch super.
Genau, vielleicht noch ein, zwei positive Nachrichten zum Abschluss. Es gibt wohl jetzt eine Übergabe des Nordvolt-Geländes in Heide an den US-Batteriehersteller Leiten, ich weiß gar nicht, wie das spricht. Also da soll es irgendwie weitergehen. Wollen da tatsächlich 1000 Arbeitsplätze schaffen. Ob das dann funktioniert, wird man am Ende sehen. Da hat jetzt Katharina Reiche sicherlich nicht dazu beigetragen, dass da mehr Investitionssicherheit entsteht. Es ist ruhig geworden generell um Batterie-Startups, weil mittlerweile so viel krasse Technologie da aus China kommt. BYD hat jetzt irgendwie lebenslange Garantie auf den Akku rausgegeben. BMW hat jetzt seinen BMW i3 gelauncht. Ein Auto, glaube ich, mit 110 Kilowattstunden Batterie, was, wenn man sehr effizient fährt, bis zu 900 Kilometer schaffen soll. Also effektiv schafft man wahrscheinlich trotzdem 500 Kilometer damit. Ich war jetzt mit 800 Volt System ausgestattet sein, also kann schnell laden. Ich habe das jetzt zum letzten Wochenende zum ersten Mal ausprobieren können mit meinem XPeng. Der hat ja auch diese ganz neue Batterie, die bis zu 450 Kilowatt Leistung aufnehmen kann und hat Pads an 4 Superchargern im Schnitt mit 280 Kilowatt Leistung geladen. Also man hat wirklich nur noch diese 10 Minuten Stops. Funktioniert. An dem einzigen 400 kW Charger, an dem ich war, ist die Leistung ein bisschen höher gegangen, kurzfristig auf 350 kW, aber das spart dann vielleicht irgendwie eine halbe Minute am Ende oder eine Minute. Das kann dann nicht so lange halten. Aber 280 Kilowatt im Schnitt, das führt tatsächlich dann nur zur 10-Minuten-Pause. Also es gibt gar nicht mehr so viel Bedarf im Automobilbereich, jetzt die Kapazitäten dann nochmal deutlich zu erhöhen. Es lohnt sich gar nicht mehr. Das, wo wir mittlerweile technisch sind, ist super langstreckenfähig. Und fairerweise will ich dann schon alle 2 Stunden mal eine 10-Minuten-Pause, ist schon okay. Also kann man durchaus machen. Für den Vollgas-Diesel-Außendienstler ist es noch nichts, aber da haben wir, glaube ich, mittlerweile jetzt schon den Punkt erreicht, wo auch der ganz kritische traditionelle Dieselkäufer jetzt sich den BMW oder den neuen Mercedes sehr genau anschaut. Also da passiert was, da geht es in die richtige Richtung und ich hoffe, dass wir da systemdienlich auch in Zukunft zusammenkommen und ich hoffe, dass wir irgendwann mal Leon und Philipp doch wieder hier im Podcast ein Streitgespräch bekommen. Müssen wir noch
vielleicht hören die ja die Folge und finden schön, durch unsere Folge wieder zusammen.
Schönen Gruß. Ich habe eine ganze Menge in der Vorbereitung gelernt, fühle mich aber trotzdem nicht schlecht als Solaranlagenbetreiber. Ja. So, jetzt fahre ich im Baumarkt.
Sollte alles klar.
Vielen Dank.
Tschüss.